Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
50. Geburtstage oder auch Jahrestage sind immer noch etwas Besonderes, auch wenn die Lebenserwartung der Menschen ja mittlerweile eher darauf hindeutet, dass es dann die Hälfte des Lebens ist. Auf jeden Fall blickt man da eher zurück als nach vorne. Es beginnt quasi die museale Phase. Man konnte das sehr gut beobachten bei der Woodstock-Nostalgie im Vorjahr. Ab diesem Jahr werden die 70er Jahre 50. Ein Jahrzehnt, das gesellschaftlich und politisch außerordentlich turbulent war. Die Kulturrevolution in China, Maos Personenkult, das Ende des Vietnamkriegs, RAF-Terror und die Reaktionen des Staates in Deutschland, die Bekennungskampagne, wir haben abgetrieben, Umstürze, demokratisch gewählte Regierungen mit Hilfe von US-Geheimdiensten und so weiter und so fort. Und auch in der Popmusik gab es gewaltige Umwälzungen und Entwicklungen. Punk, Glamrock, Hardrock, Progressive, Funk, Soul, Disco, Electro, New Age. Die Liste ist lang. Wie lang? Das kann man jetzt nachlesen im Buch Die 70er, der Sound eines Jahrzehnts. Geschrieben hat es der Musikjournalist Ernst Hofacker, der als einer der akribischsten Popchronisten im deutschsprachigen Raum gilt. Auch wegen seines Grundlagenwerks von Edison bis Elvis, wie die Popmusik erfunden wurde, 2012 erschienen. Willkommen zum Corso-Gespräch, Ernst Hofacker.
Hallo, schönen guten Tag.
Sie selbst sind Jahrgang 1957, also sind die 70er auch Ihr Jahrzehnt. Was ist Ihnen damals denn sozusagen beim Drinleben als epochal oder bahnbrechend aufgefallen?
Naja, ich bin, wie gesagt, Baujahr 57, das heißt, ich bin 13 geworden, als das Jahrzehnt anfing, 1970. Und ich weiß noch, für mich unglaubliches Erlebnis war natürlich 1972 mein erstes Konzert überhaupt. Das war The Who in der Grugerhalle in Essen. Und ich weiß noch, dass ich einerseits von der Gewalttätigkeit dieser Musik und von der Energie, die mir da entgegengeschlagen ist von der Bühne, damals völlig erschrocken war darüber, ja, auf der einen Seite, auf der anderen Seite natürlich total fasziniert. Und es war meine erste wirkliche Begegnung mit Live-Musik und die hat mich aus den Socken gehauen, kann man sagen. Und dann gab es natürlich noch jede Menge andere Dinge, also beispielsweise dann in dem Alter als Teenager meine ersten Versuche selber Musik zu machen und so weiter.
Jetzt sind The Who natürlich eine Band, die da schon aus einem Vorjahrzehnt kam, da aber noch aktiv war. Da kann man schon sehen, dass sich die Musik damals auch sehr diversifiziert hat. Kann man sagen, die 70er sind in musikalischer Hinsicht vielfältiger als die 60er oder dann auch die 80er?
Sagen wir es mal so, die Sache verästelte sich zusehends, nicht wahr? Also die Rockmusik, wenn wir sie jetzt mal als eine grundlegende, als eine Entwicklung der 60er Jahre betrachten, die hat in den 70er Jahren natürlich dann angefangen, jede Menge Subgenres auszubilden. Der Metal kam, nicht, mit Black Sabbath zum Beispiel. Glamrock passierte, Punk passierte irgendwann. Der ganze Prog-Rock, dieser riesige Bereich, das waren alles Dinge, die auf der einen Seite passierten, also so eine Verästelung. Auf der anderen Seite wurden neue Dinge entwickelt. Also denken wir nur mal an die ganze elektronische Musik, wo beispielsweise ja federführend Kraftwerk zugange waren. Der Reggae aus Jamaika kam und so weiter und so fort. Also das war schon innerhalb eines verhältnismäßig kurzen Zeitfensters, 10 Jahre sind ja so viel nicht, schon eine ganz wirklich immense Explosion von Kreativität, von künstlerischen Neuerungen auch.
Waren die 70er eher ein Jahrzehnt der Singles oder eher ein Jahrzehnt der Alben?
Ist gar nicht so einfach zu beantworten, die Frage, denn eigentlich würde ich mal so aus dem Bauch raus sagen, natürlich war das ein Jahrzehnt der Alben. Es gab unglaublich tolle, große Alben, die bis heute noch regelmäßig verkaufen. Denken wir nur an Dark Side of the Moon von Pink Floyd oder beispielsweise Hotel California von den Eagles
oder
und so weiter.
Oder Rumors von Fleetwood Mac, so ein endlos,
ne?
Millionenseller. Ne?
Richtig, also die Alben spielten eine sehr, sehr wichtige Rolle und es ist ja so, dass schon gegen Ende der 60er Jahre erstmalig auf den großen Märkten, also in den USA, in England und in der Bundesrepublik Deutschland und Japan, mehr Alben verkauft wurden als Singles. Das ist also die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist natürlich, dass der Singlemarkt nach wie vor auch in den 70ern eine unheimlich wichtige Rolle spielte. Was zum Beispiel auch damit zu tun hat, dass einzelne Stile, beispielsweise der Glamrock oder Punk oder meinetwegen auch Disco, bei Disco kann man das, glaube ich, sogar ganz besonders deutlich sehen, in erster Linie tatsächlich über Singles funktionierten und nicht so sehr über Alben.
Da war ich auch völlig platt. Das hatte ich überhaupt nicht gewusst. Ich hatte den Song wohl noch im Kopf. Fly, Robin, Fly. Ich hatte mir nie Gedanken gemacht, von wem der eigentlich ist. Eine Band namens Silver Convention. Das habe ich in ihrem Buch gelernt. Und dann auch noch, dass es eine deutsche Band ist und dass dieses Single es tatsächlich auf Platz 1 in den USA geschafft hat. Also da war ich überrascht.
Ja, ich glaube, da waren alle Beteiligten überrascht. Damals und ich auch sicherlich, heute, als ich das quasi mir bei der Recherche dieses Thema wieder begegnet ist, natürlich. Aber auf der anderen Seite, ich meine, jeder, der ein bisschen was über die 70er Jahre weiß, weiß eben auch, dass der sogenannte Munich Sound, der Sound, der in München in den Arabella Studios gemacht wurde, dass der Mitte der 70er Jahre einen immensen Einfluss auf die entstehende Disco-Szene hatte.
Wie hat sich so die Wahrnehmung der 70er generell verändert? Kann man sagen, in den 80ern waren sie nicht präsent, in den 90ern galten sie als nicht cool und in den Nullern fällt einem auf einmal auf, was die 70er alles hergegeben haben?
Ja, ganz grob kann man das vielleicht so sagen. Also der Punkt ist auf jeden Fall, in den 80er Jahren wurden die 70er Jahre genauso wie die 60er übrigens im Prinzip eigentlich schlicht und einfach als Vergangenheit wahrgenommen. Also da war weder ein besonderer Coolness-Faktor mit verbunden. Es gab natürlich erste Revivals in den 80ern beispielsweise, Rockabilly-Revivals und solche Dinge. Aber die standen nicht besonders im Fokus. Das begann eigentlich erst mit dem Ausbilden dieser Retro-Kultur, die ja heute weite Teile des Mainstreams auch beherrscht. In den 90er Jahren kann ich mich daran erinnern, dass wir Diskussionen in Redaktionen hatten. Ich habe damals beim Musikexpress gearbeitet, wo immer wieder klar wurde, die 60er und 70er Jahre sind cool, weil sie so ein bisschen die Gründungsjahrzehnte der Popmusik, so wie wir sie heute kennen, waren. Die 80er dagegen zum Beispiel galten in den 90er Jahren als total uncool. Ne? Heute sind sie das Coolste, was man sich denken kann. Damals waren sie völlig uncool. Und das ist übrigens einer der Gründe, weshalb ich mit dem Gedanken spiele, vielleicht auch mal ein Buch über die 80er zu machen, weil ich denke, da gibt es einiges an Missverständnissen auch.
Trotzdem lassen wir uns noch kurz einmal bei den 70ern abschließen bleiben. Ich habe auch was Spannendes noch gelesen. Ich hatte das wohl mal gehört. Die Preisbindung für Schallplatten wurde in Deutschland aufgehoben. Also nicht nur für Schallplatten, ich glaube auch für Haushaltswaren. Also es gab festgelegte Preise, so wie es heute noch bei Büchern der Fall ist. Und dadurch wurde Musik billiger, dass sie aufgehoben wurde. Es gab mehr Läden. Ich habe gelesen, als Angestellter konnte man in einem Plattenladen in der Provinz schon fast so ein Mini-Rockstar sein. Kann man sagen, die 70er sind das Zeitalter, wo die Musikindustrie so zur kommerziellen Blüte aufstrebt. Wir hatten ja vorhin auch schon das Beispiel der Millionenalbenverkäufe.
Der Punkt ist, diese Jugendkultur, wie der Name schon sagt, Jugendkultur, die sich in den 60er Jahren herausgebildet hat, hatte ein sehr jugendliches Publikum, das nun zunächst mal auch nicht unbedingt bewusst und gezielt von einem Markt bedient worden ist. Und das hat sich in den 70er Jahren dann sehr schnell, sehr rapide verändert. Will sagen, das Publikum ist größer geworden von der Menge her, aber auch erwachsener natürlich, nicht? Also die Teenies der 60er Jahre waren dann irgendwann Twents und verdienten auch eine ganze Menge mehr Geld, als sie als Taschengeld zur Verfügung hatten Jahre vorher. Die Konzertszene wurde professioneller. Es gab plötzlich professionellere Konzertagenturen. Wie gesagt, die Sache mit der Preisbindung der Schallplatte, die ich glaube 1973 oder wann das war, aufgehoben worden ist. Das war für mich zum Beispiel, kann ich mich noch daran erinnern, das war eine Wohltat, weil ich mit meinem wenigen Geld, das ich als 15-, 16-Jähriger zur Verfügung hatte, natürlich plötzlich schon mal zwei Alben kaufen konnte, statt mir eins mühselig vom Mund abzusparen. Und so wuchs die ganze Szene mit ihren, bildeten sich entsprechende professionellere Strukturen aus und wurde ein größer werdender Markt daraus.
Was würden Sie sagen, war pophistorisch gesehen so die wichtigste Entwicklung, das wichtigste Genre der 70er Jahre? Ich hätte jetzt vor 10 Jahren noch gesagt Punk, aber war wahrscheinlich gar nicht so, ne?
Irgendwas weigert sich in mir drin, da jetzt drauf zu sagen, das war's. Also ich glaube, im Grunde genommen sind es, sagen wir mal, drei Dinge, die ganz, ganz, ganz entscheidend wichtig waren, was man damals auch noch gar nicht so erkennen konnte. Das eine ist natürlich der Punk. Vielleicht weniger als Musik selbst, sondern vor allen Dingen als Haltung, als subversive Haltung und als, sagen wir mal, ideologischer Humus, aus dem sich dann auch eine Indie-Szene gebildet hat in den 80er, 90er Jahren, die bis heute ja aktiv und auch sehr einflussreich ist. Das ist also der eine Punkt, Punk. Das andere ist Disco, natürlich, mit speziell jetzt auch mit dem Fokus auf elektronische Musik, die ja im Grunde genommen heute den Mainstream beherrscht. kann man, glaube ich, sagen. Und das dritte ist tatsächlich der Hip-Hop, der seine Wurzeln in den frühen, mittleren 70er Jahren hat und im Grunde genommen anfing, sich als Stil, sagen wir mal, zu formieren, so um, ja, zum Ende des Jahrzehnts halt. Ne? Denken Sie an Rapper's Delight. Das war, glaube ich, 1979 ein Hit. Und das sind eigentlich Entwicklungen, die speziell natürlich auch die Elektronik, hatte ich gesagt, die über die dann folgenden Jahrzehnte immer dominierender und wichtiger wurden.
Musikjournalist Ernst Hofacker hat den Sound eines ganzen Jahrzehnts analysiert in seinem Buch Die 70er, erschienen bei Reklam. Herzlichen Dank für das Corso-Gespräch.
Ja, danke auch.